Ja, guten Morgen. Wir haben eingangs gehört, wie wichtig das ist, den Vater kennenzulernen, ja, unser Zuhause. Und deshalb reden wir heute über Geld. Willkommen zu unserem zweiten Teil von dieser Finanzserie, die wir gerade haben. Und da hatte Waldemar letzte Woche schon das Thema Zehnt und Geben so über die Epochen auch einsortiert und wie da was zu verstehen ist. Und das wollen wir heute noch vertiefen. Und das Thema hat den Titel: Weshalb ist Gott hinter meinem Geld her? Provokativ. Jetzt ist es so: Gott braucht unser Geld nicht, weil er sonst seinen Thron verpfänden müsste, um vielleicht die letzte Rate fürs neue Jerusalem abzubezahlen. Ja? Also das vorneweg mal. Aber weshalb dann? Jetzt vielleicht noch ein kleiner Blick hier zur Leiterschaft. Zeit ist schon ein bisschen vorangeschritten. Gehen wir volles Programm oder soll ich es ein bisschen einkürzen? Okay. Worum geht es dann? In Lukas 16, Vers 10 und 11, da heißt es: Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Vers 11: Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Wenn man jetzt mal so überlegt, wer von uns möchte denn ein tieferes geistliches Verständnis, die Geheimnisse Gottes kennen oder eine Verkündigung des Evangeliums mit Zeichen und Wunder sehen oder auch die größeren Werke? In Johannes 14, Vers 12 heißt es: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und da hat Jesus schon eine ganz steile Vorlage gemacht. Also ich habe noch keinen von Toten auferweckt, noch nicht. Die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Jetzt kann man darüber spekulieren, was diese größeren Werke sind. Ja, wenn man die Apostelgeschichte zum Beispiel schauen, da gab es den Schatten von Petrus, ja, Apostelgeschichte 5,15, der auf die Leute gefallen ist und die wurden geheilt. Oder das Schweißtuch vom Paulus, das sie dann da aufgelegt haben, Apostelgeschichte 19, Vers 12. Aber letztendlich kann das vielfältig sein, weil Glaube hat Werke und Glaube kann vieles hervorbringen. Doch ich denke, was ist das größte Werk hier auf dieser Welt? Das ist nach meinem Verständnis die Verkündigung des Evangeliums. Weil was nützt es dir, geheilt zu sein und doch verloren? Und zu dem Zeitpunkt, als Jesus das gesagt hat, da war der neue Bund noch nicht aufgerichtet. Ja, Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht, das war noch nicht da. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, die Aufgabe der Jünger und der Gemeinde, die Errettung zu verkündigen. Und wenn jemand gerettet wird, das ist nach meinem Verständnis noch ein viel größeres Werk. Matthäus 6, 19 bis 20, da heißt es: Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Das heißt, wir sind aufgefordert, Schätze im Himmel zu sammeln. Aber jetzt, wie geht das? Du kannst ja nicht zu deiner Bank gehen und sagen: So, Gott, was hast du denn für eine IBAN? Ich möchte jetzt mal was in den Himmel schicken. Na? Die Antwort finden wir in Lukas Kapitel 16, Vers 9. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Freunde machen mit dem ungerechten Mammon. Und wohlgemerkt, das heißt nicht, macht ihr Freunde, die den ungerechten Mammon haben. Weil sonst geht es uns wie dem verlorenen Sohn. Der hatte plötzlich auch viele Freunde. Aber das waren nur Leute, die ihren eigenen Vorteil gesucht haben. Könnte man auch Schmarotzer nennen. Die dann gesagt haben, ja prima, da ist einer, den wir ausnehmen können. Aber der Schatz im Himmel, der wird doch dadurch gemacht, wenn du dein Geld einsetzt für die Ausbreitung des Evangeliums, für Jüngerschaft. Das sind Menschen, die in der Ewigkeit zu dir kommen und dir danken werden, weil ihr Leben berührt worden ist durch das, was du gegeben hast. Wie oft sagen wir, wenn ihr doch nur mein Herz verstehen würdet. Wenn wir dein Herz verstehen wollen, dann genügt ein Blick in deine Ausgabenliste. Ich habe ein Herz für Gemeinde. Okay, wie sieht dein Geben zur Gemeinde aus? Oder du sagst, ich habe ein Herz für Kinder. Wie sieht dein Geben zu den Kindern aus? Matthäus 6,21, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das heißt, wird sein, mein Herz geht dahin, wo mein Geld ist. Und damit kannst du im Glauben Geld vorausschicken, in die Richtung, wo du willst, dass in Zukunft dein Herz geht. Also wenn du sagst, ich hätte gern ein Herz für Evangelisation oder für Gemeinde, dann nimm einen Teil von deinem Schatz und sende den in diese Richtung. Und du kannst sicher sein, dass dein Herz folgen wird. Weil Jesus sagt, dass dein Schatz, der ist untrennbar verbunden mit deinem Herz. Und wenn wir diesen Vers ernst nehmen, dann bedeutet es, wenn du aufhörst, zu Gott zu geben, dann ist das erste Anzeichen, dass sich dein Herz dabei ist, von Gott abzuwenden. Und Gott sucht dein Geld, weil dein Geld dein Herz lenkt. Wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Und Gott sucht schlussendlich unser Herz. Israel hat sich oft von Gott abgewandt. Sehen wir über das Alte Testament, durch die Geschichte durch. Und dann gab es auch eine Zeit der Rückkehr. Und eins davon ist der Prophet Maleachi. Das ist der Gegenstand, da drin ist. Israel hat sich abgewandt, komm. Und Gott wirbt um sein Volk, sagt, komm zurück. Und ein Teil da drin ist geben. Das hat da einen gewissen Kontext, was da halt, da geht es um eine Ordnung auch, aber es ist nicht nur stumpf das Gesetz erfüllen, sondern worum geht's? Gott sucht das Herz der Menschen, weil dies, das war eins, dass sie zurückkehren zu Gott, weil sie wieder anfangen, zu Gott zu geben. Damit ist zu Gott geben auch eine geistliche Handlung. Also wir sehen, wenn wir das Wahrhaftige, die Geheimnisse Gottes wollen, Schätze im Himmel oder unser Herz lenken, dann kommen wir da nicht umhin, uns mit Verwalterschaft zu beschäftigen, weil es heißt, im Geringsten treu zu sein. Und das schließt viele Dinge ein. Das ist deine Beziehung zu deinem Vater. Treu zu sein mit deinem Ehepartner. treu zu sein mit deinen Kindern, doch eben nicht nur, sondern auch treu mit Finanzen. Und das ist heute unser Kontext. Und was heißt denn treu sein? Treu sein, du handelst im Sinne deines Auftraggebers. Jetzt gibt es Christen, die wittern da schon eine Gefahr. Die sagen, Geld ist nicht wichtig. Aber stimmt das? Weil jetzt gehst du mal hin, du hast eine Finanzierung, gehst du zu deiner Bank, sagst, Geld ist nicht wichtig, ich zahle euch die Rate nicht mehr. Ja, dann guckst mal, was passiert. Oder du gehst in den Einkaufsmarkt, machst einen Wagen voll, schiebst zur Kasse, sagst, Geld ist nicht wichtig, schiebst raus, lädst in dein Auto ein. Ja, guckst mal, was passiert. Ja. Geld beeinflusst unser tägliches Leben. Und es ist so, dass wir uns da nicht raushalten können. Sollen wir nicht. Weil es geht da ja um viel mehr, wie wir jetzt eingangs schon gesehen haben. Und wenn wir sagen, wir wollen uns da raushalten, das ist oftmals auch durch Furcht motiviert. Aber im Reich Gottes ist keine Furcht. Ja? Sonst ergeht es uns vielleicht wie den Verwaltern von den Talenten. Ja? Da ist der Herr ist rausgegangen, hat dem einen 5 Talente gegeben, dem anderen 2, dem anderen 1. Und der das eine empfangen hat, der hat nicht damit gewuchert und ist hingegangen und hat das Geld seines Herrn vermehrt, sondern der hat es vergraben. Warum? Weil er Furcht hatte vor seinem Herrn. Letztendlich ist der Umgang mit Geld ein Test dafür, ob Gott uns weitere Sachen anvertrauen kann. Und letztendlich ist es doch Gottes Wille, dass wir da drin richtig wandeln. Ja, da geht es ja nicht darum, der macht uns hier eine Falle auf und dann, ja, jetzt lauf mal rein. Oh, hat es nicht geklappt, ist aber schade. Als Verwalter haben wir uns auch mit dem Thema zu befassen, Leihen und Verleihen. Ja. 2. Könige 4, Kapitel 4, Vers 3, da heißt es, da sagte er, geh hin, erbitte dir Gefäße von draußen, von all deinen Nachbarinnen, leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Der Kontext ist da das Ölwunder, die Vermehrung. Ja, da ist der Elisa bei der Witwe und die hat Schulden und da kommt der Wucherer und sagt, so, wenn du nicht zahlst, dann nehmen wir deine Söhne als Sklaven. Und da sagt der Elisa zu der Frau, leih dir bei den Nachbarn Gefäße. Also, ausleihen. Sprüche 19, Vers 17. Wer über den Geringen sich erbarmt, leiht dem Herrn und seine Wohltat wird er ihm vergelten. Da geht es auch um Leihen. Dann Matthäus 5, Vers 42. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Also wir sehen, weder Leihen noch Verleihen ist eine Sünde. Aber es gibt eine Sache zu beachten und die lernen wir in Sprüche 22, Vers 7. Der Reiche herrscht über die Armen und Sklave ist der Schuldner seinem Gläubiger. Das heißt, wenn du leihst, begibst du dich unter eine Abhängigkeit. Wenn du jetzt ein Haus finanziert hast, dann gibt es da eine Abhängigkeit. Das ist einfach wichtig zu wissen, weil Schulden können deine Gesundheit zerstören, deine Ehe oder auch dein Vermächtnis. Und deshalb ist es wichtig, richtig damit umzugehen, weil das System der Welt ist angelegt, Menschen zu verschulden und abhängig zu machen. Wenn wir mal in Statista schauen, in 2022 waren in Deutschland 5,88 Millionen Bürger überschuldet. Und in 2022 lag die Staatsverschuldung bei 2,37 Billionen Euro. Ja, also Million, Milliarde, Billion. Das ist eine 1 mit 12 Nullen. 5. Mose 28, Vers 12, der Herr wird dir seinen guten Schatz den Himmel auftun, um deinem Land Regen zu seiner Zeit zu geben und um alles Tun deiner Hände zu segnen. Du wirst vielen Nationen ausleihen, du selber aber wirst dir nichts leihen. Schulden sind ein System des Mangels und damit nicht Teil des Reiches Gottes. Und wir sollen dahin kommen, dass wir nicht mehr ausleihen, aber dass wir in der Lage sind, jemanden zu leihen. Deshalb sollte es für jeden Christ ein erklärtes Ziel sein, schuldenfrei zu werden. Und das aber nicht dadurch, dass du das Hamsterrad schneller drehst, weil wenn du jemand sagst, du brauchst irgendwo mehr Geld, das Erste, was mir einfällt, okay, zweiter Job, dritter Job, fünfter Job. Das Hamsterrad schneller drehen ist nicht die Lösung, sondern deine Versorgung kommt aus dem Reich Gottes. Schauen wir nochmal auf Sammeln. In 1. Mose, Kapitel 41, in der Verse 34 bis 36. Dies tue der Pharao, dass er Aufseher über das Land bestelle und den fünften vom Land Ägypten erhebe in den 7 Jahren des Überflusses. Und sie sollen alle Nahrungsmittel dieser kommenden guten Jahre einsammeln und unter der Obhut des Pharao Getreide aufspeichern als Nahrung in den Städten und es dort aufbewahren. So soll die eingesammelte Nahrung zum Vorrat für das Land dienen für die 7 Jahre der Hungersnot, die im Land Ägypten sein werden, damit das Land durch die Hungersnot nicht zugrunde geht. Josef, der ist der Unterkönig von Ägypten geworden, aber nicht dadurch, weil er Träume gedeutet hat, sondern weil er einen Plan hatte, was zu tun ist. Er hat gesagt, hier 7 Jahre sammeln. Sprüche 13, Vers 22. Der Gute vererbt auf Kindeskinder, aber das Vermögen des Sünders wird aufbewahrt für den Gerechten. Das gefällt mir. Es ist also richtig, für Kinder und Enkel ein Erbe zu bereiten. Und nicht nur ein geistliches Erbe, auch ein materielles Erbe. Und wenn du ansparst, für deine Familie, um ein zuverlässiges Auto zu haben, dann ist das richtig. Also wir sehen, sammeln ist nicht falsch, aber sammeln braucht ein Ziel, ein richtiges Ziel, ein Projekt, da, wo das hingehen soll. Weil wir sehen im Gegensatz da dazu, Lukas 12, 15 bis 21. Er sprach aber zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht, denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach, das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte sammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter sammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre, ruh aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitest hast, für wen wird es sein? So ist der, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Der reiche Kornbauer, der hat nur seine eigene Versorgung gesehen. Und da war dann auch sein Herz. Aber jetzt, was ist denn da in der ganzen Sache der Wille Gottes? 3. Johannes 1, Vers 2. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Es ist Gottes Herz, dass wir wachsen, zunehmen. Aber das kann bei jedem anders aussehen. Das ist nicht eine Verheißung, dass jeder automatisch ein Millionär ist. Aber wir haben zu verstehen, Armut ist nicht der Wille Gottes. Wenn wir treue Verwalter sein wollen, dann ist es doch wichtig, Risiken zu kennen. Du kannst nur, wenn du Risiken kennst, sie managen. Und bei alledem ist es ja auch so, Gott spricht zu uns. Ja, der sagt doch, meine Schafe hören meine Stimme. Du hast eine Beziehung zu Gott. Und haben wir das Vertrauen zu Gott, dass er uns als Söhne und Töchter auch in diesem Bereich erzieht? Das heißt, Charakter auszubilden. Denn wo ist denn da der Unterschied? Wenn du schaust, ein geistliches Amt oder das Wirken mit Gaben, das hat auch Herausforderungen. Da bist du auch in der Gefahr. Du könntest da drin ja stolz und hochmütig werden. Ja? Also das heißt, nicht nur der Bereich Finanzen birgt Gefahren. Jetzt mal, um das einfach so ein bisschen, die Straße hat links und rechts einen Graben. Und da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir ein Verständnis schaffen für Reichtum. Weil wenn Leute Reichtum hören, dann kann es passieren, dass das schnell gleichgesetzt wird mit Heiligkeit. Ist es aber nicht. Also das heißt, umso reicher, umso heiliger, das stimmt nicht. Reichtum ist auch kein Zeichen von Gottesfurcht. Und Reichtum ist auch kein Zeichen für Glaube. Weil es gibt Leute, die haben viel Reichtum, aber die glauben an nichts, außer an sich selbst. Und ebenso kannst du Berge, Glaube haben, der Berge versetzt, aber vielleicht nur wenig Geld. Es wäre also vermessen, Menschen gewinnen zu wollen für Jesus mit der Aussicht auf Reichtum. Auf der anderen Seite, Armut. Armut ist kein Synonym für Heiligkeit oder für Gottesfurcht. Und genauso wenig für Tugend. Armut ist keine Tugend. Du hast aus einem Armutsgelübde keinen Vorteil, außer dass du dich vielleicht selbst beraubst. Jetzt ist, wie sieht denn das aus? War Jesus arm? Ich habe da einfach mal ein paar Punkte gesammelt und nach meiner Einschätzung war Jesus nicht arm und die Jünger auch nicht. Als Jesus jung war, da sind die Weisen gekommen. Was haben die mitgebracht? 3 Sachen: Gold, Weihrauch und Myrrhe, nicht Möhren, ja. Ja, das ist Matthäus 2, Vers 11. Also, Jesus hatte Gold. Es sagt uns nicht, wie viel, aber als ich so darüber nachgedacht habe, also die Weisen, die haben ja Eingang gefunden bei Herodes. Ja, und wenn die jetzt bettelarm gewesen wären und ihren letzten Kreuzer Jesus gebracht, dann hätten die nicht diese Wahrnehmung bei dem Herodes gehabt, ja, sondern die hatten ja schon ein gewisses Auftreten. Ja. Wie viel das jetzt wirklich war und Gold, das sagt uns nicht. Aber wir können davon ausgehen, dass dadurch, dass Jesus Gold hatte, war er schon mal reicher wie die Hirten. Ja. Und dass dieses Geld vielleicht auch die Flucht nach Ägypten bezahlt hat oder den Grundstock gelegt hat in seinen späteren Dienst. Dann hatte Jesus einen Kassenwart, den Judas Iskariot. Wenn du kein Geld hast, brauchst du auch keine Kasse. Ja. Also das ist Johannes 13, 29. Dann wird berichtet von verschiedenen Frauen, die mit dem Dienst Jesu verbunden waren. Die haben mit ihrer Habe haben sie Jesus gedient. Das ist Lukas 8, Vers 3. Also da war auch ein gewisser Zufluss da. Ja. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, Jesus hat sich ein Boot ausleihen müssen. Warum hatte der kein Boot? Ja, wenn du über Wasser laufen kannst, brauchst du kein Boot. Ja. Jesus ist später in das Grab gelegt worden von Josef von Arimathea. Jesus kauft kein Grab für 3 Tage, ja, das macht keinen Sinn. Ja? Und genauso die Jünger, ja, Petrus und Andreas oder Jakobus und Johannes, die hatten Fischereigeschäfte. Und weshalb waren denn die Jünger so entsetzt, als es darum geht, wie schwer es die Reichen haben, in den Himmel einzugehen? Ja? Oder mit dem das Kamel durchs Nadelöhr. Also ein Kamel passt nicht durch ein Nadelöhr, wenn du das nicht irgendwie transformierst, ja, zu so einem Faden oder so. Dann geht das nicht durch. Ja. Und wenn jetzt die Jünger wirklich richtig so arm gewesen wären, dann hätten die doch gesagt, yeah, Chaka, ja, wir sind dabei. Aber die waren ja entsetzt. Ja, warum denn? Ja, also das lässt für mich die Vermutung zu, dass die auch was hatten. So, wir waren noch bei dem Thema Gefahren. Paulus instruiert seinen geistlichen Ziehsohn, den jungen Pastor Timotheus, in 1. Timotheus 6 über Dinge, die ihn einfangen wollen. Ja? Und da lesen wir mal ein paar Auszüge. 1. Timotheus 6, Vers 9. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchungen und Fallstricke und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Also wohlgemerkt, nicht die, die reich sind, nicht die damit gesegnet sind, sondern die, die das Verlangen nach dem Reichtum haben, fallen in Versuchung und Fallstricke. 1. Timotheus 6,10, der nächste Vers. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit viel Schmerzen durchbohrt haben. Das ist irgendwo das Bild, das wir auch sehen heute in der Welt. Eine ungezügelte Gier, die da draußen unterwegs ist, nach Macht, Geld, Einfluss. Und es war damals auch schon, da ist Lukas 16, 14. Ja. Dies alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldliebend waren, und sie verhöhnten ihn. Jetzt kann man natürlich sagen, im Volksmund gibt es so einen Spruch, der heißt, Geld verdirbt den Charakter. Aber da sage ich, Geld offenbart den Zustand deines Herzens. Das haben wir zum Beispiel gesehen beim reichen Jüngling, Markus 10, 17. Also nicht Geld verdirbt den Charakter, sondern 1. Korinther 15, 33. Irrt euch nicht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Wenn du sagst, dass du keinen Frieden hast ohne bestimmte Dinge, ohne Sachen, die du besitzt, dann wirst du auch keinen Frieden haben, wenn du die Sachen besitzt. Weil ein Mangel in deiner Persönlichkeit, das kann nur Christus ausfüllen. Matthäus 6, 24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist jetzt so, Mammon, das ist ein Wort, das wird benutzt für Geld, Reichtum, Gewinn, im erweiternden Sinn auch materielle Dinge. Das andere ist, Mammon wird personifiziert als ein Gegenstand falscher Anbetung. Wenn du also Geld dienst, dann wirst du dich von Gott abwenden, weil du kannst entweder Gott dienen oder du kannst dem Geld dienen. Beides, das geht nicht. Und wenn wir zu Geld nicht die richtige Einstellung haben, dann ist die Gefahr da, dass es zum Götzen wird. Und wenn wir den anbeten, dann fallen wir in Gier. Und wohlgemerkt, es ist nicht gesagt, dass du weder Geld noch Dinge haben kannst. Nur, dass du nicht beidem dienen kannst. Also das heißt, wenn du Geld dienst als Götze, dann wirst du irgendwann Gott verachten. Jetzt gibt es auch einen Betrug des Reichtums. Markus 4,19. Und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierde nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Das heißt, der Betrug des Reichtums, das überschattet unser geistliches Leben, das hindert unsere Frucht. Mose 8,14. Dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausführte. Und wenn wir weiterspringen, 5. Mose 8,17. Und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft. Wenn du Gott vergisst, dann ist es nur noch meine Stärke, meine Kraft, meine Hand. Und was machst du damit? Du erhebst dich in Stolz. Aber ist es nicht so, dass wenn die Chemie in deinem Kopf ein bisschen anders wäre, dann hättest du Not, deine Schuhe zuzubinden? Eine andere Quelle von Habsucht, Eifersucht und Neid, das ist, wenn wir unser Wohlergehen an anderen messen. Und Paulus hat schon festgestellt in 2. Korinther 10, Vers 12, denn wir wagen nicht, uns unter die zu rechnen oder mit denen zu vergleichen, die sich selbst empfehlen. Aber weil sie nur an sich selbst messen und mit sich selbst vergleichen, verstehen sie nichts. Es ist also nicht weise, wenn wir uns untereinander vergleichen. Denn wir sehen oft die Frucht, die jemand in ihrem Leben hat. Sei es ein schönes Auto, aber fällt uns da dann auch die Frage ein, die wir fragen können, zu sagen, wie viele Autos hast du denn gesät? Oder wie viele Autos hast du verschenkt, dass das zu dir gekommen ist? Sondern wir sehen nur die Frucht. Aber vergessen wir dabei nicht, Gott ist doch für jeden der Gleiche. Ja. So, jetzt mal die Frage, was meint ihr? Die Gefahr von Mammon, wer ist da mehr ausgesetzt? Die Reichen oder die Armen? Okay, wer ist für die Reichen? Keiner, prima. Wer ist für die Armen? Auch keiner, okay, gut. Das ist wie dieser Witz, da kommt einer an so ein Interviewer an der Tür, sagt, was sagen Sie dazu, dass in Deutschland immer weniger Leute keine eigene Meinung haben? Dann sagen die Leute, das tut mir leid, dazu habe ich keine eigene Meinung. Ja. Es ist tatsächlich so, dass beide davon betroffen sind. Die Reichen von dem, dass sie immer mehr da aufnehmen wollen. Aber wie sieht es denn aus, wenn wir kein Geld haben? Ist es dann nicht so, dass wir dann zwangsweise Geld dienen? Das ständige Rennen nach Versorgung, jeden Tag, das ist nur dein Leben ist darauf ausgerichtet. Und jeder Gedanke, jeden Tag, und du machst vielleicht eine Arbeit, die du montagmorgens schon hast und sagst, warum ist es nicht Freitag, nur für eine Lohnabrechnung? Aber was machst du damit? Du opferst irgendwo ja deine Identität, deine Einzigartigkeit, deine Fähigkeiten oder auch deine Vision. Wie viele E-Mails landen in eurem Postfach für irgendwelche Sachen, die euch angeboten werden? Zum Beispiel, da gibt es, ja, hier, gib deine Adresse rein, kriegst du Bitcoins. Oder da wartet Geld auf dich. Das meiste, was heißt meiste, so gut wie alles, ist ja irgendeine Manipulation, um dich zu berauben. Oder auch Glücksspiel, ja, wie viel, warum ist es so, dass Menschen, die wenig Geld haben, empfänglicher sind für Glücksspiel, obwohl doch die Wahrscheinlichkeit sowas von gegen dich steht, dass du dein Geld dort nur ablieferst und mit wenig herausläufst. So, wie gehen wir denn jetzt damit um? Da habe ich 4 Maßnahmen, die wir da ergreifen können. Eine davon ist geben. Und das Wichtige ist zu verstehen, wir dienen Gott nicht mit dem Ziel, um zu sehen, was wir aus ihm rausholen können. Geld einwerfen, Hebel ziehen, freuen. Und Geld, wir geben auch kein Geld im Austausch für Wunder oder für eine Heilung. Aber wenn wir sagen, Jesus ist Herr, dann sagen wir Nein zu Mammon. Und das machen wir durch unser Geben. Und wir geben, weil wir Gott lieben, weil wir Menschen lieben und weil wir auch unser Umfeld lieben. Und da sind wir bei der wichtigsten Motivation, die letztendlich die wichtigste Motivation ist bei allem, was wir tun. 1. Korinther 13,3. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Das heißt, wenn wir nicht motiviert sind durch Liebe, dann nützt es, wenn du gibst, dann nützt es dem was, der dein Geld hat, ja, aber dir halt nicht. Damit ist Geben ja auch eine Form von Anbetung, weil unser Herz folgt damit in die Intimität Gottes. Und wenn wir in Gottes Werk hier auf der Erde geben, dann stärkt es unsere Beziehung, die wir zu Gott haben. Denn wie ist es, wenn du Leuten, sei es in deiner Familie, irgendjemand was gibst, dann ist es doch irgendwie so, dass du mit denen mehr verbunden bist. Oder du hast von einer Firma, kaufst du Aktien, ja? Dann egal überall, wo der Name von der Firma dann auftaucht, sei es in Nachrichten oder du siehst eine Werbung oder eine Plakatwand, da bist du viel, viel aufmerksamer dazu, ja? Weil du ja quasi einen Anteil da dazu hast, ja? Und ein Mittel, um auf dieser Welt hier einsam zu sein, das ist Geiz. 2. Korinther 9, Vers 8 sagt, Gott aber vermag euch, jede Gnade überreich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Das ist was, da will ich hin. Weil was ist die Antwort auf Überfluss? Das ist Großzügigkeit. Noch ein Wort zu öffentlichem Geben, ja, weil manche sagen ja, Geben soll nur im Verborgenen sein. Aber Geben ist auch ein Teil von der Anbetung. Und Jesus hat sich im Tempel dem Kasten gegenübergesetzt und hat mal geguckt, was die eingelegt haben. Und der Jesus hat ja da mitgekriegt, weil das hat er ja kommentiert gegenüber seinen Jüngern. Das heißt, das war nicht verborgen. Das Spannende, worum es da geht, ist, laufst du hier mit deinem Scheck nach vorne, wo alle sehen können, wie groß da draufsteht, wie viel das jetzt ist? Oder legst du das halt einfach da rein? Was ist deine Motivation? Wenn es nur darum geht, dass du jemand hast, der auch dir auf die Schulter klopft und sagt, oh, du bist aber ein krasser Geber, also das ist ja mal. Ja? Was heißt dann? Dann ist dein Lohn schon dahin. Das heißt, diesen Schulterklopfer, den musst du genießen, weil das das Einzige ist, was du davon hast. Ja? Almosen. Es gibt ja eine Form von Geben, das ist auch Almosen. Das ist, wenn du zu Bedürftigen, zu Armen etwas gibst. Dann heißt es in Matthäus 6, Vers 3, wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut. Und in Vers 4, damit dein Almosen im Verborgenen sei und dein Vater, der ihn im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Das Wichtige bei Almosen und warum das auch so rausgehoben wird, ist, Gott möchte die Würde dessen, der empfängt, wahren. Es ist nicht unsere Aufgabe, durch unser Geben jemand bloßzustellen. Und deshalb soll das im Verborgenen geschehen. Es ist nicht unser Ziel, Ehre zu erlangen und dabei jemand anderes zu opfern, indem wir ihn bloßstellen. Wenn die Person da draußen dann ein Zeugnis macht, dann ist das ihre Sache. Es geht um Charakter. Und es ist dann interessant, wenn wir schauen in Lukas 14, Vers 13 und 14, sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein. Und glückselig wirst du sein, weil sie nichts haben, um dir zu vergelten. Denn es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Unser Charakter wird besonders offenbar, wenn wir geben zu Leuten, die uns nicht zurückgeben können. Und das ist halt auch einer der Gründe, warum wir zu den Armen geben sollen. Wenn du gibst und treuer Verwalter sein willst da drin, dann ist es auch deine Aufgabe, den Acker auszuwählen. Zu sagen, okay, wo sähe ich rein? Und da ist es wichtig, dass wir Gottes Stimme hören. Zu sagen, mach das und das machst du nicht. Weil der Baum wird an der Frucht erkannt, ja. Matthäus 12, 33. Und da siehst du dann auch schon, hast du ein Fass ohne Boden vor dir? Oder was bringt dieses Werk hervor? Wenn man im christlichen Kontext schaut, dann ist leider auch so, dass da sehr viel manipuliert wird. Also wenn du jetzt in den nächsten 5 Minuten 1.000 Euro spendest, dann kriegst du dieses Wasser aus Jerusalem, habe ich selber abgefüllt, ja, wird dir geschickt. Da gibt es so viel Manipulation, die da ist. Aber habt ihr euch schon mal gefragt, warum das da ist? Weil es funktioniert. Und ist das nicht irgendwo auch ein Zeichen für Unreife am Leib Christi? Weil wenn wir unsere Verantwortung darin ernst nehmen würden, dann würden fragwürdige Dienste und Werke einfach finanziell austrocknen. Und es ist wohlgemerkt nicht unsere Aufgabe, die Faulheit anderer Leute zu unterstützen. Ein weiterer Punkt. Wer kennt das Gebet von Agurs? A-G-U-R-S. Agurs. Kennt das Gebet von Jabes? Wer kennt das? Okay. Also, es gibt einen Mann namens Agos und der hat in Sprüche 30, Vers 7 bis 9, hat der gebetet und hat gesagt, zweierlei erbitte ich von dir, verweigere es mir nicht, bevor ich sterbe. Gehaltloses und Lügenwort halte von mir fern. Armut und Reichtum gib mir nicht. Lass mich das Brot, das ich brauche, genießen, damit ich nicht satt geworden leugne und sage, wer ist der Herr? Und damit ich nicht arm geworden stehle und mich vergreife an dem Namen meines Gottes. Hier geht es um Zufriedenheit und Dankbarkeit. Und in Philipper 4, 11 und 12, da sagt Paulus, nicht, dass ich des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Zufriedenheit ist nicht zu verwechseln mit Bequemlichkeit, weil das braucht ein aktiver Einsatz. Paulus sagt, er hat gelernt, zufrieden zu sein. Und es gibt ein Maß zur Zufriedenheit für jeden von uns. Und das ist was, was jeder auszumachen hat mit Gott, mit deinem Vater. Und das ist auch nicht eine Sache einmal und dann ist es so, sondern das kann sich über Zeit auch verändern, weil dein Kontext verändert sich. Wenn du Familie hast, sieht es anders aus. Oder wenn du einen anderen Dienst hast, sieht es anders aus. Und es wird sich auch dann verändern, wenn Gott dir mehr anvertrauen kann. 1. Timotheus 6, Vers 6. Die Gottseligkeit mit Gemütsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Wie oft sind Dinge Ablenkung von dem, was unser Leben auch ausmacht? Die Freude über Beziehungen, die Freude von Freundschaften oder die Freude darüber, glücklich verheiratet zu sein. Was ist es wert, wenn du abends nach Hause kommst und nicht jeden Abend Kampf ausfechten musst? Und da sind wir auch gefordert, unseren Kindern Zufriedenheit zu lehren und Dankbarkeit. Dass unsere Kinder dieser Gier der Welt widerstehen können. Und es fängt schon bei so kleinen Sachen an. Die wissen, dass sie eine Spardose haben, da ist auch was drin. Aber die dann nicht zu lehren für die erstbeste Sache, die einem ins Hirn kommt. Also das heißt, Geld ist ein Thema, dessen wir uns stellen müssen. Geld ist ein Test, ob wir größere Dinge anvertraut bekommen. Und wir können uns da nicht einfach raushalten. Geben, das beeinflusst die Ausrichtung unseres Herzens. Und durch Geben kannst du einen Schatz vor dir her in die Ewigkeit senden. Und Geben ist immer verbunden mit Glaube und mit Liebe, weil letztendlich entscheidet unser Motiv. Und im Reich Gottes ist die Versorgung, die wir brauchen. Und wir dürfen Dinge besitzen, aber Dinge sollen uns nicht besitzen, weil sie letztendlich unser Herz von Gott abwenden. Das Ganze ist ein Lernfeld, unser Herz zu disziplinieren. Und da ist Charakter gefragt. Aber Jünger sein, was heißt das? Wir sind disziplinierte Nachfolger Jesu, auch im Bereich der Finanzen.